Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Schlagen wir mal auf. Römer 1, 16 bis 17 lesen wir. Römer 1, 16 bis 17. Und über diese zwei Verse, eigentlich nur über den ersten Vers, will ich heute predigen. Und da steckt sehr viel drinnen und wir werden uns ein paar Wörter herauspicken. Paulus sagt da, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das ist eine unglaublich kraftvolle Schriftstelle. Ihr kennt es vielleicht im Wort Gottes. Ja? Manche Sachen liest man. Und man liest einfach so drüber und es spricht einem irgendwie an, aber manche Schriftstellen, die springen einem so an und sie sind so kraftvoll und gehaltvoll, man kann ganze Seminare und Bücher darüber schreiben. Und ich glaube, das ist so ein Vers. Wenn wir den verstehen und mehr in unserem Leben umsetzen, dass wir wirklich das erleben, was Gott vorbereitet hat. Ja? Sein Reich so wie im Himmel, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja? Und das Erste, was Paulus hier sagt, ist, Paulus schämt sich nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich weiß nicht wieso, aber seit einigen Monaten, wenn ich die Bibel lese, springt mich dieses Wort Scham immer wieder an. Ja? Und irgendwie hat Gott da an mir ein paar Dinge eigentlich gezeigt. Und der Heilige Geist arbeitet mit mir in diesem Bereich. Und Scham und Furcht eigentlich kam erst mit dem Sündenfall. Das hat es vorher nicht gegeben. Und das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Adam und Eva waren nackt und sie schämten sich nicht. Bis dorthin war noch alles in Ordnung. Es ist interessant, dass das extra irgendwie erwähnt wird. Sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Vor dem Sündenfall gab es keinen Scham, es gab keine Furcht. Sie hatten nichts, wofür sie sich schämen müssten. Aber dann, wir kennen die Geschichte, ja, der Sündenfall ist gekommen, Adam und Eva haben sich versteckt und Gott sagt, hey, warum versteckst du dich? Und Adam sagt, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin, weil ich mich fürchtete, weil ich nackt bin. Und wir lesen das erste Mal, okay, Scham und Furcht ist eigentlich in diese Welt gekommen. Adam und Eva hat sich auch nicht zwingend dafür gefürchtet, vor dem, was sie getan haben, sie haben sich nicht vor Gott gefürchtet, aufgrund dessen, was sie getan haben, sondern mehr als das, was sie jetzt sind. Sie haben gesagt, hey, ich habe mich gefürchtet, weil ich bin nackt. Sie haben sich gefürchtet, was aus ihnen geworden ist, was passiert ist mit ihnen. Nicht unbedingt für ihre Handlung, obwohl das wahrscheinlich auch, aber sie haben sich gefürchtet für das, wer sie auf einmal sind. Und ich glaube, wir alle kennen das ein bisschen in unserem Leben, oder? Uns geht es doch alle manchmal ein bisschen so, wenn wir ehrlich sind. Und du bist Christ, deshalb bist du ehrlich. Wieso lacht sie da? Wir beten nachher für die Lügner. Ja. Und uns geht es ja irgendwie alle so. Ja. Manchmal laufen wir durchs Leben und wenn Leute uns fragen, hey, was tust du so? Oder wie auch immer, ja, wenn wir ins Gespräch kommen, manchmal schämen wir uns zu sagen, hey, ich bin Christ. Oder manchmal schämen wir oder fürchten uns, jemanden zu fragen, darf ich für die beten? In uns würden wir es voll gerne. Ja. Es spricht uns, ah, ich würde so gerne für die Person beten, aber irgendwie traue ich mich nicht. Irgendwie schäme ich mich dafür. Manchmal schämen wir uns für andere Christen. Fremdschämen, kennst du das? Ja? Es ist sowieso nie gut, sich für jemanden anderen zu schämen. Aber manchmal haben wir Probleme in diesem Bereich. Und es ist eigentlich erst durch den Sündenfall in diese Welt gekommen. Und diese Scham bewirkte bei Adam und Eva, dass sie sich versteckt haben. Sie haben sich versteckt vor Gott. Und genau das machen zu viele Christen und wir alle manchmal auch. Ja? Wir sind so 007 Christen. So Undercover-Christen, ja. Mich wird niemand entdecken. Ich bin der beste Undercover-Christ, den es gibt auf dieser Welt, ja. Ich werde alle Lügen und Geheimnisse und Verschwörungen dieser Welt aufdecken und einen Haufen Videos drüber machen, aber niemand wird mich entdecken. Aber das ist nicht der Auftrag. Der Auftrag war nicht, ein 007-Christ zu sein. Der Auftrag ist, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, aller Schöpfung. Das ist der Auftrag, der uns gegeben worden ist. Und Scham und Furcht hält uns in diesem Bereich zurück. Es nimmt dich gefangen. Ihr habt zuerst in dem Video ein Bild gesehen, da ist gestanden, Freiheit ist unsere Religion. Und das ist irgendwie eine coole Aussage, ja? Weil Jesus hat uns frei gemacht. Das, was wir predigen, ist Freiheit. Scham und Furcht bindet Menschen, aber Liebe setzt Menschen frei. Jesus ist gekommen, um Menschen in die Freiheit zu führen. Und bei Adam und Eva war es so, dass Gott dieser Scham aus seiner Liebe heraus begegnete. Er hat eigentlich unschuldiges Blut vergossen. Er hat Felle gemacht für Adam und Eva, er hat sie begleitet. Die Liebe Gottes half ihnen, mit dieser Scham oder mit dieser Furcht fertig zu werden. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Die Liebe Gottes, Jesus, der Liebesbeweis Gottes, er hat sein Blut vergossen, damit er bezahlt für unsere Schuld und für unsere Scham und auch für unsere Furcht. Und umso mehr wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind von Gott, umso mehr verschwindet Scham und Furcht aus unserem Leben von ganz alleine. Und er hilft uns, seine Liebe hilft uns, das abzulegen. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Je mehr wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind von Gott, je mehr wir seine Liebe begreifen und sehen und verstehen, umso mehr verschwindet Scham und Furcht von ganz alleine. Und es ist uns dann wurscht, was andere Leute über uns denken, weil die Liebe zu ihnen bewegt uns oder hilft uns, über diese Furcht hindrüber zu steigen und ihnen die Wahrheit zu geben. In Römer 5, Vers 5 sagt das Wort Gottes, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen. Es ist bereits in uns drinnen. Im Epheserbrief betet Paulus, dass wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und ich finde es erstaunlich, dass Paulus so betet. Er hat nicht gebetet für mehr Kraft und für mehr Salbung und für mehr Zeichen und Wunder, obwohl all das gute Dinge sind, ist eh klar. Aber er betet, dass wir die Liebe Gottes erkennen. Weil wenn wir die Liebe Gottes erkennen, ist es der Schlüssel zu allen anderen. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Die Liebe Gottes. Wir brauchen die Liebe Gottes. Wir haben eigentlich kein Menschenfurchtproblem. Wir haben ein Erkenntnis der Liebe Gottes Problem. Weil wenn wir die Liebe Gottes erkennen, dann steigen wir über diese Furcht hinaus und lieben unseren Nächsten, so wie er uns geliebt hat. Also das Problem ist nicht zwingend Menschenfurcht, weil das kennen wir alle irgendwie. Das Problem ist, wir haben die Liebe Gottes zu uns noch nicht so sehr erkannt, dass wir einfach sagen, okay, über diese Liebe steige ich hindrüber. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, als ihr noch frisch verliebt wart. Ja? Das ist bei mir ein Minuten her. Also, bei alle anderen wahrscheinlich schon länger. Wie auch immer. Aber ihr kennt es, als du frisch verliebt warst, du hast dich nicht geschämt, du hast es herausposaunt überall, hey, du hast keine Sekunde gezögert, deine Liebe auszudrücken und jeder konnte es wissen, jeder hat es mitbekommen, dass du verliebt bist, du hast dich nicht geschämt. Und genauso ist es mit Gott, ja, als wir total verliebt waren in ihm, ganz am Anfang. Wir waren so verliebt in Gott, wir haben uns nicht geschämt, über Jesus zu sprechen. Und dann manchmal kommt Religion, dann kommt das ganze, ich sage nichts Falsches, ja, traditionelle Christentum oder wie auch immer wir es nennen, ja, dann manchmal erkaltet diese Liebe. Eigentlich schreibt Johannes in Offenbarung auch ein bisschen darüber. Aber manchmal erkaltet es dann ein bisschen und wir werden so ein bisschen religiös. Aber wenn wir total verliebt sind, wenn wir diese Liebe Gottes in uns haben, dann kann keine Angst, kein Scham, kein irgendetwas uns aufhalten, von der Liebe Gottes zu reden. Und das ist auch die Botschaft. Die Botschaft ist nicht Verdammnis, sondern die Botschaft ist, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Okay, schauen wir weiter. Denn ich schäme mich, das Schäme haben wir jetzt abgeschlossen, okay, des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Was bedeutet Evangelium? Das Evangelium bedeutet gute Nachricht. Eigentlich es bedeutet extrem super gute Nachrichten. Wir würden sagen, zu gut, um wahr zu sein. Das sind so gute Nachrichten, die können gar nicht wahr sein. Das ist das, was das Wort Evangelium bedeutet. Und wir leben in einer Welt, nicht erst seit einem Jahr oder so, sondern schon immer irgendwie, in der ständig irgendwie schlechte Nachrichten umherkursieren. Du schaltest den Fernseher ein und hast innerhalb einer Minute 10 schlechte Nachrichten, oder? Aber wir haben die beste Nachricht, die es gibt. Wir haben die allerbeste Nachricht, die es gibt und es ist es wert, ein bisschen über deine Komfortzone hinauszusteigen, um diese gute Nachricht in diese Welt zu bringen, wo so viel schlechte Nachrichten eigentlich abgehen. Und das Evangelium, wie wir es auch verstehen, ist nicht nur irgendwie eine gute Nachricht für eine einmalige Bekehrung oder für einen einmaligen Freibrief in den Himmel, sondern das Evangelium ist die gute Nachricht für ein Leben im Überfluss, für ein Leben, das du mit Jesus beginnst, für ein Leben, das dir einen Sinn und einen Zweck gibt, eine Bedeutung hier auf der Erde. Eigentlich ladet dich das Evangelium oder Jesus ladet dich in ein Leben, in das größte Abenteuer ein, das du jemals erleben kannst. Das ist die Einladung, das ist die Nachricht, die Jesus dir bietet. Hey, ich liebe dich und ich nehme dich mit auf das größte Abenteuer, das du jemals erleben kannst, hier auf dieser Erde. Ich habe immer noch Hawaii ist das größte Abenteuer oder Surfen oder irgendetwas anderes. Aber das ist ein Witz gegen das, was Jesus für uns eigentlich vorbereitet hat. Ja, er hat das größte Abenteuer und er sagt, komm mit mir mit, folge mir nach. Ich habe das größte Abenteuer, das es eigentlich gibt. Im Evangelium ist so viel mehr als nur eine einmalige Bekehrung oder eine einmalige Rettung. Wenn eine Person Heilung braucht, es ist im Evangelium. Wenn eine Person Befreiung braucht, es ist im Evangelium. Wenn eine Person Versorgung braucht, es ist im Evangelium. Egal, ob es Freude ist, ob es Liebe ist oder ob es Befreiung ist in irgendeinem Bereich oder eine Gebetserhörung, es ist im Evangelium. All das ist im Evangelium drinnen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Das wahre Evangelium ist die Kraft Gottes. Und das ist der nächste Punkt, Gottes Kraft. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Dynamis, das ist das Wort, was hier steht. TNT. Kennst du das Lied von AC/DC? Singen wir jetzt nicht. Lobpreisteam, nein. Aber das ist das Wort. Von da kommt dieses Wort. Dynamis, TNT, eine explosive, extreme Kraft, die Mauern und Felsen zersprengt. Das ist das, was das Evangelium ist. Es ist nicht irgendwie nur eine gute Nachgeschichte für unsere Kinder oder damit wir einen netten Religionsunterricht haben oder einmal in der Woche in die Kirche gehen. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es ist Dynamis. Da ist eine Power dahinter. Und über die Jahrhunderte, wenn du Kirchengeschichte liest, sind immer wieder verschiedene Denominationen gewisse Kompromisse eingegangen oder haben Gottesdienste versucht, besucherfreundlicher zu machen. Und ich bin absolut dafür, aber nicht auf Kosten des Evangeliums. Nicht, wenn wir das Evangelium dadurch verwässern. Weil wenn wir das Evangelium verwässern, verliert es an Kraft. Das ist wie dann, wenn du... Vielleicht hast du sowas mal getrunken, oder du kennst es vielleicht, ja? So ein altes, abgestandenes Bier, das schon den ganzen Nachmittag draußen in der Sonne steht, ja? Und das hat keine Kraft mehr, das hat keine Substanz mehr, es ist nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte. Es hat irgendwie noch den Geschmack, du weißt, wie es eigentlich sein sollte, aber es ist nicht mehr so. Und das ist das, was Religion macht. Und das ist das Gefährliche. Es ist nur ein bisschen Substanz von dem da, was es eigentlich macht, aber es ist absolut kraftlos und leer. Und so soll das Evangelium nicht sein. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es ist sein Dynamis. Es ist seine Power, um wirklich Menschen zu erreichen. Es ist nicht irgendwie nur eine gute Nachtgeschichte. Probier das heute mal aus. Ja? Wenn du nach Hause kommst, nimmst du ein Glas Cola, halb voll nur halb volles Cola, und dann leerst du lauwarmes Wasser drauf. Und dann trinkst du es. Und dann sagst du mir, was du schmeckst. Ja? Es hat an Kraft und an Erfrischung und an Würze oder was auch immer da alles drin ist, an Zucker auch verloren wahrscheinlich. Ja. Aber es hat die Bestimmung eigentlich verloren. Es hat nicht mehr die Kraft und das, was es eigentlich haben soll. Und genauso ist es manchmal mit dem Evangelium. Wenn wir es verwässern aufgrund irgendwelcher anderen Dinge, dann verliert es an Kraft. Aber wenn es die Kraft verliert, dann ist es nur noch Religion und langweilig und taugt zu nichts als ja, weggeworfen zu werden eigentlich. Ja. Aber ja. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Ich wünsche nicht, dass wir ein Evangelium hier in der Gemeinde haben oder ihr persönlich predigt, das kraftlos ist, sondern das Evangelium muss kraftvoll sein. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, den Eltern ungehorsam. Jetzt weißt du, wir sind in den letzten Tagen. Ja. Den Eltern ungehorsam. Aber wir sind schon lange in den letzten Tagen. Okay? Undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumdner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend und so weiter und so fort. Vers 5, da wollte ich eigentlich hier, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird es Gemeinden, es wird Kirchen, es wird Religionen geben, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Ich will da nicht dazugehören. Ich will nicht mit den Fingern auf irgendwelche anderen Gemeinden oder Kirchen deuten, aber ich will nicht dazugehören. Ich will nicht nur eine Form der Gottseligkeit haben, sondern ich will die Kraft Gottes erleben im Evangelium. Weil das ist das, was das Wort Gottes verheißt. Wir haben nicht nur eine Form der Gottseligkeit, sondern es ist eine Kraft dahinter. Es sind nicht nur irgendwie leere Worte, sondern es ist eine Power dahinter. Das Evangelium ist Gottes Kraft und nicht irgendwie eine nette Religion unter vielen Religionen. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also Jesus ist gestorben, das weißt du, sehr klar. Jesus ist gestorben. Und ich bin mir sicher, der Teufel hat mit aller Macht versucht, alles, was er hat, seine ganze Macht benutzt, um ihn tot zu lassen. Er wollte nicht, dass er lebendig wird. Wenn er es hätte verhindern können, hätte er es verhindert, aber er konnte es nicht verhindern. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist von den Toten auferstanden. Alles, was der Teufel versucht hat, hat nicht funktioniert. Jesus hat über den Tod triumphiert. Und diese Bibelstelle sagt, dass derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in dir ist. Das ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Du bist nicht irgendwie nur ein kleines Würstchen, ja? Du bist ein Kind Gottes. Die Kraft Gottes wohnt in dir. Die Liebe Gottes ist in dir. Aber wir müssen das rauslassen, wir müssen es sehen, wir müssen es erkennen und dann auch praktizieren. Weil dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Wenn du heute Abend in den Spiegel schaust oder morgen sagst du, hey, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Und wenn es den Spiegel zerreißt, dann weißt du, es ist hochexplosiv, ja. Oder wie auch immer. Ja. Aber es ist dieselbe Kraft. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen. Durch den einen, Jesus Christus. Die Macht der Finsternis würde gerne in deinem Leben herrschen. Sie würden dich gerne unterdrücken. Sie wollen, dass du dich schämst für das Evangelium. Sie wollen, dass du dich fürchtest. Aber wir können im Leben herrschen. Wir können im Leben herrschen. Durch wen? Durch den einen, Jesus Christus. Er ist der König der Könige. Und er hat diese Autorität, die Adam und Eva verloren haben, er hat sie wieder geholt. In Matthäus 28, Vers 18 steht, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Pastor Fred sagt immer, wie viel Macht hat dann der Feind nur? Nichts. Nichts. Null. Nada. Niente. Er hat keine Macht mehr. Wenn Jesus alle Macht hat, dann hat der Feind keine Macht mehr. Jesus hat ihn völlig besiegt und ihn öffentlich zur Schau gestellt. Das ist das, was wir in der Bibel sehen. Also Jesus hat für uns auch diese Autorität wieder zurückgekauft. Das bedeutet aber jetzt nicht nur, wenn wir sagen, okay, wenn wir beten, dann sagen wir in Jesu Namen Amen. Das ist eine gute Sache, aber das ist nicht alles. Wenn wir in seinem Willen leben, wenn wir seinen Namen, wenn wir sein Wort hören und studieren und in uns aufnehmen und in dieser Kraft wandeln, dann ist es so, wie wenn du sprichst, ist es so, wie wenn Jesus sprechen würde, wenn du in seinem Willen betest und bittest. Deshalb hat Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 12, pass auf, und das ist ein Hammervers, den solltest du unterstreichen in der Bibel. Ja? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt. Nicht, wer die Bibelschule besucht hat, obwohl es gut ist, eine Bibelschule zu besuchen. Nicht, wer immer den Zehnten gibt. Nicht, wer jeden Sonntag in der Gemeinde ist. Nicht, wer immer alles richtig macht. Nicht, wer zum Rauchen aufgehört hat. Sondern wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich getan habe, weil ich zum Vater gehe. Dieselbe Kraft, die in Jesus war, die ist in dir. Jesus hat durch die Kraft des Heiligen Geistes all diese Werke gewirkt. Aber gut, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wir müssen irgendwann fertig werden. Heil, ja, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung, sagen auch viele Übersetzungen. Und das Wort Heil hier bedeutet nicht nur eine einmalige Rettung oder ein einmaliges gerettet werden. Im Griechischen steht da Soteria und der Wortstamm ist eigentlich Sozu. Und das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und es bedeutet Rettung aus Krankheit, aus Schwierigkeiten, aus Gefahr, aus Leiden. Eigentlich Rettung aus jeder Situation, die dir irgendwie schaden möchte. Das ist das, was das Wort bedeutet, was dieses Wort Soteria bedeutet. Die Kraft Gottes, das ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung aus jeder Situation, die dir irgendwie in deinem Leben schaden möchte. Diese Kraft, die ist in dir. Das ist die Kraft Gottes, die dich behütet und beschützt. 2. Korinther 2, Vers 14. Das Evangelium ist ja nicht dafür da gewesen, nur damit du einmal gerettet wirst, sondern damit er dich beständig rettet und durchführt durch dieses Leben. 2. Korinther 2, 14. Gott aber sei Dank, der uns allezeit, sag mir allezeit, allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Gott führt uns allezeit im Triumphzug umher. Wer hat recht? Du oder Gott? Ja, deine Situation muss sich dem Wort Gottes unterordnen. Es gibt Situationen, wo es nicht so ausschaut, aber die Bibel sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit, und alle Zeit bedeutet alle Zeit, im Triumphzug umherführt. In jeder Lebenslage, in jeder Situation führt er uns im Triumphzug umher. Ganz egal, wie deine Ausbildung war. Ganz egal, wie deine Vergangenheit war. Ganz egal, ob deine Eltern nett oder nicht so nett oder nie da waren. Gott ist derjenige, der dich im Triumphzug umherführt. Gott ist derjenige. Egal in welchem Land du wohnst, egal wo du arbeitest, und mit Arbeitsplätzen ist es so eine Sache, ihr kennt es in meinem Fall. Es ist nicht immer einfach Mopping am Arbeitsplatz, aber ja. Trotzdem führt Gott mich alle Zeit im Triumphzug umher. Ja? Trotz all dem. Er ist derjenige, und zwar alle Zeit, egal wie deine Situation ist. Egal wie es ist, er führt dich alle Zeit im Triumphzug umher. Die frohe Botschaft ist, Jesus hat den Weg für dich bereitet. Er ist gekommen, damit du ein Leben im Überfluss hast. Das ist unsere Message. Unsere Message ist nicht, hey, du bist ein schlimmer Sünder, sondern unsere Message ist, Jesus liebt dich. Und er hat einen Plan und eine gute Zukunft für dein Leben. Okay, Gottes Kraft, gehen wir weiter. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Jedem Glaubenden. Das Evangelium wird durch den Glauben aktiv. Durch den Glauben wird das Evangelium aktiv. Und Glaube ist gar nicht so schwer, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ja, manchmal glauben wir, dass Glaube schwer ist, und dann ist es auch schwer. Ja? Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Lesen wir mal Hebräer 12, 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie machen wir das? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens und so weiter. Wie laufen wir unseren Glaubenslauf? Wie kämpfen wir unsere Glaubenskämpfe? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So funktioniert Glaube. Wir schauen auf Jesus und auf das, was er vollbracht hat. Weil alles, was dir Gott verheißen hat, bekommst du, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und nicht, weil du so gut bist. Alles, was Gott dir in seinem Wort geben möchte, bekommst du, weil Jesus dafür bezahlt hat und nicht, weil du irgendwelche guten Werke hervorbringst. Es kommt nicht so sehr auf dich drauf an, es kommt vielmehr auf das an, was Jesus getan hat und wer Jesus ist. Also wir brauchen Glaube. Wie kommt der Glaube? Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Eine andere Übersetzung sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und Erwin Filler sagt immer, der Glaube kommt. Während du sitzt und während du hörst, kommt der Glaube. Schau mir den Nachbarn und sag, der Glaube kommt. Und zwar jetzt. Jetzt kommt der Glaube. Der Glaube kommt. Wenn du das Wort Gottes hörst, kommt Glaube. Weil Glaube ist im Wort Gottes drinnen. Das ist wie im Natürlichen. Wenn du nur Schokolade isst, wirst du irgendwann zu Schokolade. Ja? Wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise. Ja? Aber wenn du dich nur von Schokolade ernährst, werden all die Inhaltsstoffe, die in der Schokolade sind, ein Teil irgendwie von dir werden. Wenn du dich nur von Obst ernährst, dann nimmst du die guten Dinge auf, die in diesem Obst drinnen sind. Wenn du Schnitzel und Pommes isst, wirst du lang und glücklich und gesund leben. Das ist ein Glaubenssatz von mir. Aber du nimmst all diese Inhaltsstoffe auf. Und wenn wir das Wort Gottes hören, dann nehmen wir auf, was im Wort Gottes drinnen ist. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das von Gott ausgeht. Jeden Wort, das von Gott kommt. Es ist unsere Nahrung. Du isst dreimal am Tag mindestens und zwischendurch ein paar Snacks, oder? Wie oft liest du die Bibel? Es ist eine geistliche Nahrung. Es ist eine geistliche Nahrung. Und wenn du das nicht liest, wirst du lästig. Dann braucht man Snickers. Kennst du das? Dann manche Leute werden zu Diva. Deshalb habe ich im Büro immer Snickers. Ihr wisst für wen. Ja. Nur gut. Aber indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ihr kennt die Geschichte von Petrus. Petrus sieht Jesus auf dem Wasser gehen. Und er sagt, Herr, wenn du es bist, dann sprich zu mir, ich will zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus macht diesen einen Schritt aufs Wasser. Und worauf ist sein Blick gerichtet? Auf Jesus. Und Jesus steht auf dem Wasser. Und während sein Blick auf Jesus gerichtet ist, geht Petrus auf dem Wasser. Er schaut auf den Anfänger und Vollender seines Glaubens. Als er seinen Blick auf die Wellen und auf die Probleme und auf die Situationen legt, beginnt er zu sinken. Warum? Weil er nicht mehr auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schaut. Glaube bedeutet, ich schaue auf Jesus, auf das, was er vollbracht hat. Sein Werk war genug. Jesus plus nichts ist alles. Jesus plus nichts ist alles. Deshalb ist es so wichtig, Predigten zu hören. Deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Und deshalb ist es absolut wichtig, in die Gemeinde zu gehen. Ganz besonders in einer Zeit wie dieser. In Römer 1, 11 bis 12 steht, denn mich verlangt sehr, Paulus schreibt da, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Das passiert, wenn wir in die Gemeinde gehen. Wir stärken einander, ein jeder. Paulus sagt es hier, er sagt, ich werde gestärkt durch euren Glauben. Durch den Glauben, der in dir ist, werde ich gestärkt. Und du wirst gestärkt durch den Glauben, der in mir ist. Und ich würde ermutigen, besuch die Gemeinde. Wenn du sagst, hey, der zweite Gottesdienst ist immer so voll, dann steh früh auf. Wir haben einen ersten Gottesdienst. Ich muss auch in den ersten Gottesdienst gehen. Ja. Jedes Mal. Und in den zweiten. Genau. Okay. Und letzten Endes ist es aber so, unser Glaube muss Werke hervorbringen. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Unser Glaube muss Werke hervorbringen. Wir können sehr wohl sagen, ich glaube, dass Gott mich versorgt. Und nie ins Opfer geben, nie unseren Zehnten geben. Dann zeigen unsere Werke, dass wir eigentlich nicht wirklich glauben. Dann stimmen wir vielleicht mental mit dem Wort überein, aber wenn wir keine Werke hervorbringen, dann zeigt es, was wir wirklich glauben in unserem Herzen. Also zuerst kommt der Glaube und dann kommen aber auch die Werke. Was ist Glaube? Wie funktioniert Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Der Glaube gibt den Dingen Substanz, sagt der andere Übersetzung, für die Dinge, die man noch nicht sieht. Ich habe selber mal eine über das nachgedacht und Gott hat mir das einfach mal so geoffenbart. Glaube verleugnet nicht die Umstände, aber er lässt sich nicht von den Umständen bewegen, sondern wird bewegt von der unerschütterlichen Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist, wie Glaube auch funktioniert. Glaube verleugnet nicht die Umstände, aber er lässt sich nicht von den Umständen bewegen, sondern der Glaube wird bewegt von der unerschütterlichen Wahrheit des Wortes Gottes. Diese Welt ändert sich ständig, das Wort Gottes bleibt das Gleiche. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort aber bleibt bestehen. Das ist, wie Glaube funktioniert. Glaube verleugnet nicht die Umstände. Vielleicht noch ein Zeugnis, was wir auch vor kurzem erlebt haben. Ihr wisst, unser Sohn Isaac ist vor gut einem Monat auf diese Welt gekommen. Und dann kommen die ganzen Untersuchungen. Und dann war bei der ersten Untersuchung, okay, bei beiden Ohren, er hört nichts. Und dann das rennt das Radl normalerweise, dieses Mal war es nicht so, wir haben einen sehr großen Frieden eigentlich gehabt, ja. Und es ist nicht total ungewöhnlich, dass es so ist, ja. Die Krankenschwester hat dann gesagt, es kann sein, dass da die Käseschmiere und so lauter Zeugs drinnen ist. Und sie setzt den Termin ganz weit hinten an. Dann haben wir zwei Wochen später wieder einen Termin gehabt und ein Ohr war dann offen, perfekt, und das andere noch zu. Deshalb hat sie uns dann gesagt, okay, wir müssen neue Untersuchungen machen und sie werden uns nach Wels verweisen ins Krankenhaus. Und meine Frau ist ja ein Glaubensheld, ja. Ich glaube, sie hat sogar gesagt, hey, was für eine Gelegenheit für Gott zu wirken. Ja. Und was wir gemacht haben ist, wir haben gebetet und wir haben gesagt, hey, du hast Ohren bekommen zu hören. Das ist das, was Jesus gesagt hat, du hast Ohren bekommen, damit du hörst. Und letzte Woche haben wir einen Termin gehabt in Wels beim Krankenhaus und beide Ohren hören perfekt und funktionieren super, ja. Und alle Ehre dafür gehört sowieso Jesus. Ich sage das nicht, damit ich irgendwie groß dastehe, aber es ist die Kraft des Evangeliums. Es ist, wie Glaube funktioniert. Das ist das, die Kraft, die im Evangelium drinnen ist. Gestern waren wir auf der Straße und wir haben eben mit zwei jungen Leuten gesprochen und es erstaunt mich manchmal, wie lange sie mir zuhören. Und das waren Simon und Julia, beide 21 Jahre alt, beide schlechte Phase in ihrem Leben, aber die Kraft des Evangeliums war am Wirken. Sie haben uns 20 Minuten zugehört, ich und der Andi haben mit ihnen gesprochen und am Ende haben beide ihr Leben Jesus gegeben. Und das, was mich total begeistert ist, sie haben uns ihre Telefonnummer gegeben und wollen uns diese Woche mit uns treffen, um mehr von dem Evangelium zu hören. Und das beeindruckt mich einfach, welche Kraft im Evangelium ist, wenn wir es rauslassen. Manchmal diskutieren wir nur mit Leuten und die sehen wir nie wieder, aber wenn wir das Evangelium predigen, Jesus liebt dich und er ist nicht irgendwie sauer auf dich, sondern da ist Kraft drinnen. Auch wenn du das Evangelium predigst, es ist Kraft drinnen, jedes Mal. Römer 1, 16 bis 17, lesen wir das Nummer und dann hören wir auf. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Du bist gerecht gemacht worden. Wir leben aus Glauben. Paulus sagt, ich lebe nicht mehr länger im Schauen, ich lebe im Glauben. Wir wollen aus Glauben leben. Gott hat ein Leben für uns vorbereitet, das aus Glauben heraus funktioniert. Er sagt etwas, wir glauben es und wir tun es. Genauso funktioniert das Leben mit Jesus. Und es ist eigentlich relativ einfach, oder? Er ist der Chef, er schafft an und wir tanzen und gehen. Und er ist für die Ausführung des Evangeliums zuständig, nicht wir. Cool, hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du heute da bist und du sagst, ich bin vielleicht das erste Mal da oder ich habe keine Ahnung, ob ich Jesus kenne, ob mir der Himmel gewiss ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Einzige, was du brauchst, ist Jesus. Alle anderen Religionen sagen dir, du musst dies und jenes tun und dann schaffst du es vielleicht. Jesus sagt, vergiss es, du schaffst es nie, du brauchst mich. Er ist der Retter und er ist jetzt da und er klopft an deine Herzenstür. Und wenn du das merkst, dann lass ihn rein. Vielleicht schließen wir kurz unsere Augen und wenn du das merkst, Jesus klopft an, dann heb jetzt deine Hand, damit wir gemeinsam beten. Wir werden dann alle gemeinsam beten. Wenn du da bist und du sagst, ich will Jesus in meinem Leben eine Chance geben, dann heb deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Halleluja. Ich sehe eine Hand. Gott ist am Wirken, das Evangelium. Ich sehe noch eine Hand. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Halleluja. Danke, Jesus. Und alles, was wir tun müssen, ist, das Evangelium zu glauben. Ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen und wir beten es bitte alle einfach gemeinsam noch. Sagen wir, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist. Ich bitte dich, komm du in mein Leben und sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Hey, preis den Herrn. Wenn du das erste Mal gebetet hast, egal ob du jetzt aufgezeigt hast oder nicht, dann komm nach vorne, wir haben dein Gebetsteam, wir haben ein kleines Geschenk für dich, das wir dir gerne mitgeben möchten. Verpasse das nicht und hey, Gottes Segen. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Jedem, der daran glaubt. Erzähl das irgendjemandem heute, okay? Schönen Sonntag.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.